Ja, guten Morgen. Kennst du diese Situation? Du redest mit einem anderen Christen über die Bibel und ihr seid euch über die verschiedenen Sachen einig. Doch dann kommt ihr plötzlich zum Thema Errettung. Und die Meinungen gehen auseinander. Einer von euch ist fest davon überzeugt, dass die Menschen von Gott auserwählt werden, dass ja er oder sie nennen Bibelverse, die eindeutig darauf schließen, dass wir keine Wahl haben und Gott ja allein entscheidet. Der oder die andere von euch sagt dann aber, dass das gar nicht so ist. Es werden wieder Bibelverse genannt, die eindeutig auf eine vollkommen freie Entscheidung schließen. Wir selbst entscheiden uns, ob wir zu Gott kommen, gerettet werden. Wir werden nicht erwählt. Ja, so oder so ähnliche Diskussionen kennst du vielleicht. Ein weiteres Beispiel ist die Frage, ob wir die Rettung wieder verlieren können. Es gibt zwei verschiedene Meinungen, die sich widersprechen. Und es werden Bibelverse genannt, die scheinbar nur eine Ansicht zulassen. Aber wie kann das sein? Die Bibel ist doch Gottes Wort und Gott widerspricht sich nicht, denn sonst wäre ja ein Teil der Bibel falsch. Und die Antwort ist meistens auch eigentlich ganz einfach. Es ist nicht unbedingt das eine oder andere Extrem. Häufig ist die Antwort irgendwo dazwischen. Und so auch bei diesem Thema. Und darüber möchte ich heute sprechen, über das Thema Errettung. Natürlich will ich nicht einfach nur eine Antwort auf diese Frage geben, die ich gerade genannt habe. Das auch, sondern ich möchte etwas umfänglicher über Errettung sprechen. Ja, bevor ich überhaupt erklären kann, wie Errettung funktioniert, muss ich erstmal erklären, was das überhaupt ist und warum wir das überhaupt brauchen. Fangen wir also einfach mal ganz vorne an. Also vielleicht nicht ganz vorne, aber immer in 1. Mose Kapitel 2, ab Vers 4. An dem Tag, als Gott, der Herr, Erd und Himmel machte, noch war all das Gesträuch des Feldes nicht auf der Erde und noch war all das Kraut des Feldes nicht gesprost, denn Gott der Herr hat es noch nicht auf die Erde regnen lassen und noch gab es keinen Menschen, den Erdboden zu bebauen. Ein Dunst aber stieg von der Erde auf und bewässerte die ganze Oberfläche des Erdbodens. Da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Ja, hier lesen wir, wie Gott den Menschen geschaffen hat. In den folgenden Versen sehen wir noch, wie Gott den Garten Eden angelegt hat. Und in Vers 16 und 17 kommt jetzt noch etwas ganz Wichtiges. Und Gott, der Herr, gebot den Menschen und sprach: Von jedem Baum des Gartens darfst du essen. Aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen. Denn den Tag, da du davon isst, musst du sterben. Und noch ein paar Verse später erschafft Gott dann auch eine Frau für den ersten Menschen, beziehungsweise Mann. So, also jetzt haben wir gelesen, wie Gott ganz am Anfang den Menschen geschaffen hat. Nach biblischer Zeitrechnung war das vor knapp 6000 Jahren, also auch gar nicht so lange her, eigentlich. Ja, Gott hat den Menschen einen Garten angelegt, in dem es alles gab, was die Menschen brauchten. Aus dem Kontext sehen wir dann auch, dass es dort am Anfang noch keinen Tod gab. Die Menschen wurden nicht alt und starben. Es gab keine Krankheiten, keinen Hunger, kein Leid. Gott war auch ganz persönlich dort. Gott war ja mit den Menschen. Am Anfang war noch alles so, wie Gott es vorgesehen hatte. Für uns Menschen war es die perfekte Welt. Das lesen wir auch in Kapitel 1, Vers 31. Also das gerade gelesen aus Kapitel 2 ist eine detaillierte Wiederholung praktisch vom letzten Schöpfungstag, der in Kapitel 1 beschrieben wird. Also Kapitel 1, Vers 31. Und Gott sah alles, was er geschaffen gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Die Menschen hatten auch ein paar einfache Gebote, so mach dies, mach das, mach jenes, einfache Sachen, die für den Menschen gut waren. Und die stehen fast alle schon in Kapitel 1. Für uns jetzt gerade wichtig ist aber das, was ich gerade eben gelesen habe, dass die Menschen nicht von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen essen durften. Vielleicht dazu noch eine kleine Anmerkung. Es wird ja gerne gesagt, dass es ein Apfelbaum war. Davon steht allerdings nichts in der Bibel und das würde auch ehrlich gesagt keinen Sinn ergeben. Das habe ich in einer anderen Predigt schon mal erläutert. Also es gab jetzt dieses Gebot. Und ich denke, die meisten hier wissen oder können sich denken, was dann passiert ist. Genau, die Menschen haben dieses Gebot nicht befolgt. Also erst schon, aber dann später doch nicht. Kapitel 3 lesen wir davon, wie der Mann und die Frau beide von dieser Frucht des Baumes essen. Die Konsequenzen waren ja dramatisch, kann man sagen. Das lesen wir in Kapitel 3, Abvers 14. Und Gott, der Herr, sprach zu der Schlange, die den Menschen dazu angestiftet hatte, sozusagen: Weil du das getan hast, sollst du verflucht sein unter allem Vieh und unter allen Tieren des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen alle Tage deines Lebens. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Zu der Frau sprach er: Ich werde sehr vermehren die Mühsal deiner Schwangerschaft. Mit Schmerz sollst du Kinder gebären. Nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, aber er wird über dich herrschen. Und zu Adam, dem Mann, sprach er: Weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst davon nicht essen, so sei der Erdboden deinetwegen verflucht. Mit Mühsal sollst du davon essen, alle Tage deines Lebens. Und Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen. Und du wirst das Kraut des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen. Denn Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Ja, das sind mal Konsequenzen, oder? Ich glaube, für Adam und Eva, so hießen die beiden, war einfach dieses Wissen, dass wegen ihnen alle Menschen, die jemals leben werden, leiden müssen, schlimmer als jedes Gefängnis, was wir heute haben oder jemals hatten. Das, ja, muss man sich mal vorstellen. Und ein paar Verse später lesen wir dann auch noch Folgendes. Vers 23 und 24. Und Gott, der Herr, schickte ihn aus dem Garten Eden hinaus, den Erdboden zu bebauen, von dem er genommen war. Und er trieb den Menschen aus. Und als wäre dieser Fluch nicht schon genug, wurden Adam und Eva beide aus dem Garten rausgeworfen. Jetzt hatten sie nicht mehr die Fülle des Gartens, sondern mussten sie selbst versorgen. Sie hatten auch nicht mehr die Gegenwart Gottes. Sie waren von nun an von ihm getrennt. Ja, so, das ist jetzt alles ganz nett, mehr oder weniger, was ich euch gerade erzählt habe. Aber was hat das denn jetzt mit mir zu tun, heute? Das ist ja schließlich 6000 Jahre her. Dazu möchte ich noch einmal eine weitere Grundlage schaffen und ein neues Wort einführen, was hier vermutlich jeder kennt. Und zwar Sünde. Ja, was ist Sünde überhaupt? Das können wir zum Beispiel in 1. Johannes 3, Vers 4 lesen. Jeder, der die Sünde tut, tut auch die Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Sünde ist die Übertretung des Gesetzes Gottes. Indem also Adam und Eva von diesem einen Baum gegessen haben, haben sie Gottes Gebot, sein Gesetz, missachtet und übertreten. Somit haben sie gesündigt. Und in der Bibel sehen wir immer wieder, dass Gott es nicht duldet, wenn sein Gesetz missachtet wird. Deswegen mussten Adam und Eva auch den Garten und die Gegenwart Gottes verlassen. Gott und Sünde sind zwei Dinge, die nicht zusammenpassen. Die gehen nicht zusammen, die gehen nicht beieinander. Aber diese Sünde ist auch nicht einfach nur eine Tat, sie ist ein Zustand. Ein Zustand, ja, der sogar vererbt wird. Das lesen wir in Römer 4, Vers 12. Wie durch einen Menschen, durch Adam, die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist. Ja, vielleicht denkst du jetzt immer noch, was hat das mit mir zu tun? Dann lebe ich halt nicht mit Gott, na und? Ja, wollen wir mal weiter gucken, was denn die weiteren Konsequenzen der Sünde sind. Eine sehr gute Stelle dazu ist in Römer 6, Vers 23. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Tod stand ja auch schon in dem vorherigen Vers drin. Und Tod meint hier nicht einfach nur den leiblichen Tod, sicherlich auch. Denn ohne Sünde gäbe es den nicht. Aber eben nicht primär. Die endgültige Konsequenz lesen wir am Ende der Bibel. Fast ganz am Ende. Dort am Ende der Bibel wird beschrieben, was für uns heute noch in der Zukunft liegt, was noch passieren wird. Gott wird am Ende dieser Erde ein letztes Gericht halten, häufig auch das jüngste Gericht genannt. Dort wird Gott jeden einzelnen Menschen richten, der jemals auf dieser Erde gelebt hat, aktuell lebt und leben wird. Und in Offenbarung 20, Vers 15 lesen wir Folgendes. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Ja, dieser Feuersee, das, was wir heute auch als Hölle bezeichnen, bedeutet Leid und Qualen. Und das wortwörtlich bis in alle Ewigkeit, ohne jemals ein Ende zu erreichen. Und dort kommt jeder hinein, der nicht im Buch des Lebens geschrieben steht. Und da steht niemand drin, der von Gott getrennt gelebt hat. Merkst du, was das Problem ist? Wenn wir von Gott getrennt sind, dann wartet uns nichts als Leid und Qualen. Vielleicht bist du jetzt aber auch empört und fragst dich, was habe ich denn mit Adam zu tun? Kann ich doch nichts für. Ich bin doch ein ganz netter Mensch, ich bin vernünftig, ich halte mich an die Regeln. Aber lebst du mit Gott? Die Bibel sagt uns nämlich was anderes. Römer 3, Abvers 10. Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Ihr Schlund ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen handelten sie trügerisch. Wiepernd Gift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit. Ihre Füße sind schnell, Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend ist auf ihren Wegen. Und den Weg des Friedens haben sie nicht erkannt. Es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Ja, hier lesen wir, dass es niemanden gibt, der auch nur ansatzweise versucht, Gott zu finden und in seine Gegenwart zu kommen. Und wenn wir mal ehrlich sind, das ist ja auch so. Wofür leben wir denn, wenn wir es nicht für Gott tun? Für einen schönen Ehepartner, für einen tollen Job, für die nächste Gehaltserhöhung, für Reichtum, für das noch schnellere, noch bessere Auto, für Erfüllung. Das sind alles tolle Sachen, aber Gott ist nicht dabei, oder? Siehst du, da haben wir das Problem ja schon. Und ohne Gott sind wir verloren. Ohne Gott werden wir nach unserem Leben hier auf der Erde leiden müssen. Dafür, dass wir Gott verworfen haben. Das ist nicht schön, oder? Und ich sage dir eines, Gott findet das auch nicht schön. Gott hat uns Menschen nicht geschaffen, damit wir später allesamt im Feuersee der Hölle auf ewig von ihm getrennt leiden müssen. Das will Gott nicht. Aber er kann auch nicht einfach darüber hinwegsehen. Er hat seine Regeln ja nicht umsonst aufgestellt. Wir Menschen sehen ja gerne mal über Regeln hinweg, drücken ein Auge zu und lassen was durchgehen. Aber Gott ist so nicht. Wenn er eine Regel aufstellt, dann ist er auch so konsequent und setzt sie durch. Ja, seit Adam haben sich die Menschen quasi nicht mehr vor Gott interessiert. Sind wir jetzt aber alle verloren? Gäbe es denn nicht irgendeine Alternative? Und ich sage, ja, es gibt eine Alternative. Die Alternative zur ewigen Verdammnis ist das ewige Leben. Ewiges Leben bedeutet, dass man beim letzten Gericht doch in diesem Buch des Lebens drinsteht. Für diese schafft Gott eine neue Welt, wo es diesen Fluch Gottes nicht mehr gibt, wo wieder alles perfekt ist und die Menschen mit ihm in vollkommener Gemeinschaft leben können. Offenbarung 21, Abvers 2 lesen wir das. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Nation sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Eine wunderbare neue Welt. Aber anhand dessen, was ich gerade eben aus dem Römerbrief vorgelesen habe, können wir das eigentlich gar nicht erreichen. Dabei gibt es doch heute so viele Menschen, die sagen, dass sie Gott nachfolgen und das ewige Leben haben. Und das ist auch beides richtig. Wir können das ewige Leben nicht erreichen, aber deswegen hat sich Gott einen Plan einfallen lassen, durch den er uns wieder zu sich führen möchte. Und bevor ich jetzt lange um den heißen Brei rede, möchte ich einen Vers, den ich vorhin nur teilweise gelesen habe, einmal vollständig lesen. Und zwar Römer 6, Vers 23. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus unserem Herrn. Das ewige Leben bei Gott ist eine Gnadengabe. Was ist das? Im Grunde ist es ein Geschenk, aber es ist noch viel mehr als einfach nur ein Geschenk. Es ist ein Geschenk, das wir niemals verdient haben. Wir hätten nichts tun können, um uns irgendwie es zu verdienen. Bald ist ja Weihnachten, in 2 Monaten ungefähr. Man sagt ja, dass Kinder in der Zeit davor besonders brav sind, damit die Eltern einem die ganz tollen Sachen von der Wunschliste schenken. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Bei mir war es nicht so. Aber bei Gott gibt es keine Wunschliste, wo wir uns das ewige Leben wünschen könnten. Auch könnten wir niemals so brav sein, dass es irgendwas bringen würde. Aber Gott will uns das ewige Leben trotzdem schenken. In dem Vers gab es noch eine weitere Person, Christus Jesus, beziehungsweise Jesus Christus. Das Christus ist übrigens ein Titel, kein Name. Also es geht um Jesus. Vielen Menschen in Deutschland dürfte Jesus ein Begriff sein. Schließlich feiern die Christen im Winter mit Weihnachten seinen Geburtstag und im Frühjahr mit Karfreitag und Ostern seinen Tod und seine Auferstehung. Jesus ist für diese Gnadengabe Gottes ein zentraler Bestandteil. Ohne Jesus gäbe es diese Gnadengabe gar nicht. Ohne Jesus gäbe es für uns kein ewiges Leben. Jesus selbst sagt von sich in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus allein ist der Weg zum Vater, also zu Gott, und damit zum ewigen Leben. Aber wer ist dieser Jesus überhaupt? Jesus wurde vor ca. 2000 Jahren, um das Jahr 0 plus minus, von der Jungfrau Maria geboren. Ja, du hast richtig gehört, von einer Jungfrau. Maria war damals zwar bereits verlobt, beziehungsweise verheiratet, als Jesus geboren wurde, mit Josef, aber da das noch ganz frisch war, war sie halt noch Jungfrau. Aber wie konnte sie dann schwanger werden? Das lesen wir in Matthäus 1, Vers 18. Mit dem Ursprung Jesu Christi verhielt es sich aber so, als nämlich Maria, seine Mutter, dem Josef verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, schwanger befunden von dem Heiligen Geist. Sie wurde durch den Heiligen Geist schwanger. Ja, wer ist das denn jetzt schon wieder? Heiliger Geist ist jetzt der Dritte im Bunde. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Die gehören alle drei zusammen und bilden den dreieinen Gott. Die Dreieinigkeit ist also ein Thema für eine andere Predigt. Wir haben heute noch sehr viele andere Sachen vor. Das kann man ein anderes Mal thematisieren. Also bleiben wir mal dabei, dass Maria vom Geist Gottes schwanger geworden ist. Wie das medizinisch funktioniert hat, weiß ich nicht. Aber das ist für uns auch überhaupt nicht relevant. Jesus wurde dann in Bethlehem geboren und ist in Nazareth aufgewachsen, mit Josef als seinem Ziehvater. Viel wissen wir über die Zeit nicht, ein bisschen was schon. Er war beruflich später vermutlich Zimmermann, also Tischler, so wie Josef auch. Damals war es ja üblich, dass die Söhne den Beruf des Vaters angenommen haben. Spannend wird es dann, als er ca. 30 Jahre alt war, denn dann hat er seinen Predigtdienst begonnen und trat 3 Jahre lang öffentlich auf. Ich fasse das jetzt auch nur grob zusammen, da man das Leben Jesu auch wieder, da man darüber eine ganze Predigt halten könnte, wenn nicht sogar eine ganze Predigtreihe. Jesus ist in diesen 3 Jahren sehr viel durch Israel gereist, hat viele Predigen gehalten und viele Wunder vollbracht. Er hat Kranke geheilt, Blinde sehend gemacht, Lahme gehend, Tote auferstehend. Ja, dann schließlich haben sich die Ereignisse überschlagen. Innerhalb von einer Woche ist er unter dem Jubel des Volkes nach Jerusalem gekommen, wurde vor Gericht gestellt, für unschuldig befunden, trotzdem verurteilt, gefoltert, am Kreuz hingerichtet und ist wieder auferstanden. Dann war er noch 40 Tage lang mit seinen Jüngern, seinen Anhängern zusammen, bis er schließlich in den Himmel zu seinem Vater aufgefahren ist. Das mal als ganz kurze Zusammenfassung. Also jetzt kennen wir das Leben von Jesus, aber wer war er wirklich? Jesus ist der Sohn Gottes und Gott selbst, Stichwort Dreieinigkeit. Das bestätigt uns zum Beispiel 1. Johannes 5, Vers 20. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes, Jesus, gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den wahrhaftigen Gott erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser, Jesus, ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. So, wir wissen jetzt, dass Jesus Gottes Sohn und Gott selbst ist. Es mag jetzt verwirrend sein, aber das müssen wir jetzt erstmal so hinnehmen, weil es bleibt auch verwirrend. Was hat Jesus jetzt also gemacht? Damit wir das verstehen können, möchte ich noch einmal zurückgreifen. Und zwar versuche ich ja gerade zu erklären, wie das mit dem ewigen Leben funktioniert. Wir haben bisher gehört, dass wir alle durch die Sünde von Gott getrennt sind und eigentlich ewig verloren sind. Gott möchte aber gerne mit uns zusammenleben, denn dafür hat er uns geschaffen. Soweit so gut. Bevor ich jetzt Jesus in diese Gleichung einbaue, brauchen wir noch eine weitere Grundlage, sonst ergibt das alles keinen Sinn. Und diese Grundlage ist ein wenig blutig. Blut kommt nämlich jetzt ins Spiel, weil wir ja immer noch Sünder sind. Immer noch im Zustand der Sünde leben. Ich habe ja schon gesagt, dass Sünde und Gott nicht zusammenpassen. Deswegen muss diese Sünde erst weggehen. Sie muss bezahlt werden. So wie wir in Deutschland vor Gericht eine Strafe bekommen können, wenn wir ein deutsches Gesetz brechen, bekommen wir eine Strafe von Gott, wenn wir Gottes Gesetz brechen. Jede Übertretung von Gottes Gesetz muss bestraft werden. Da führt kein Weg dran vorbei. Das hat Gott so festgelegt und deswegen gibt es daran auch nichts zu rütteln. Und die Strafe ist leider Blutvergießen. Das lesen wir in Hebräer 9 im Vers 22. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Das Problem am Blutvergießen ist, selbst wenn unser eigenes Blut vergossen würde, würde das nicht ausreichen, um unsere Schuld zu bezahlen. Und dieses Blutvergießen zu bezahlen der Strafe ist auch immer verbunden mit dem körperlichen Tod. Weil wie wir bei Adam und Eva gesehen haben, mussten sie nicht direkt sterben, sondern durften erstmal weiterleben. Ansonsten wäre die Erde jetzt auch ein wenig leer. Um das Problem ein wenig aufzulösen, möchte ich einen Vers lesen, den ich vorhin ausgelassen habe. Und zwar wieder in 1. Mose, Kapitel 3, den Vers 21. Das ist kurz nachdem Gott den Fluch über diese Erde ausgesprochen hat. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Leibröcke aus Fell und bekleidete sie. Klingt nicht spektakulär? Nun ja, um die Felle zu bekommen, mussten zwei Tiere sterben. Das erste Blut, das vergossen wurde. Gott hat ja das Blut von Tieren verwendet, welches ersatzweise für Adam und Eva vergossen wurde. Und so hat es auch das Volk Israel gemacht. Ich nehme aber jetzt schon mal eins vorweg, mit Jesus hat sich das ein wenig verändert. Aber bevor Jesus gekommen ist, mussten die Juden für ihre Sünden Tiere opfern. Gott hatte den Juden dazu detaillierte Gesetze gegeben, das kann man in 3. Mose nachlesen, wie das Ganze ablaufen musste. Das fängt damit an, welche Tiere für welche Sünden genommen werden mussten und endet damit wie genau, mit der genauen Beschreibung, wie diese Opfer ablaufen mussten. So, Ablaufbeschreibung. Diese ganze Tieropfersache wurde zwar von Gott so eingesetzt und angeordnet, sie hatte aber einen großen Haken trotzdem. Hebräer 10, Vers 4. Denn unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen. Das ist mal ein Haken. Tieropfer wurden als Ersatzopfer eingesetzt, und zwar von Gott selbst, waren aber nicht in der Lage, die Strafe für die Sünden tatsächlich zu bezahlen. Sie reichten quasi gerade mal so für eine Anzahlung. Warum ist das so? Die Erklärung ist sehr einfach. Tiere haben vor Gott nicht denselben Wert wie wir Menschen. Selbst das perfekte Tier könnte Sünden nicht endgültig bezahlen, da wir Menschen für Gott einfach so viel mehr wert sind als Tiere. Nur ein Mensch hat genug Wert vor Gott, um Sünden zu begleichen. Doch da jeder Mensch selbst Sünder ist, müsste seine eigene Sünde erstmal bezahlt werden, bevor er für Sünde bezahlen könnte. Und da merken wir schon, das funktioniert nicht. Und genau an dieser Stelle kommt Jesus ins Spiel. Jesus kam als Mensch auf diese Erde, das haben wir gerade eben gelesen. Er wurde als Baby geboren und ist aufgewachsen. Somit war er voll und ganz ein Mensch. Aber gleichzeitig ist Jesus auch Gott. Er ist voll und ganz Gott und eben dadurch ist er ohne Sünde. Wahrer Gott und wahrer Mensch. Er war und ist der einzige Mensch auf dieser Erde, der jemals sündfrei war, ist und sein wird. Und somit war Jesus als einziger geeignet, Sünden zu bezahlen. Jesus hat auf dieser Welt den Juden gepredigt. Die Menschen wollten ihn jedoch nicht. Er hat sich von ihnen verspotten lassen. Er hat sich foltern lassen. Er hat sich schließlich sogar am Kreuz töten lassen. Die Kreuzigung war bei den Römern ein folterndes Mordinstrument, was öfters eingesetzt wurde. Für die schlimmsten Verbrecher. Und an dieser größten Erniedrigung wurde Jesus von uns, seinen Geschöpfen, hingerichtet. Als Gott hätte er das nicht zulassen müssen. Er hätte dem jederzeit ein Ende setzen können. Aber er tat es nicht. Er hat sein Blut vergossen und damit die Strafe für die Sünde bezahlt. Und wegen seiner Göttlichkeit nicht nur die Strafe für einen einzelnen Sünder, sondern die Strafe für alle Sünder, für sämtliche Sünder zugleich, für alle Menschen. Ja, und zwei Tage später, also am dritten Tag seines Todes, ist er wieder aus den Toten auferstanden. Damit hat er den Tod besiegt. Den Tod, den wir verdient hätten, hat er besiegt. Und das war kein Zufall oder gar ein Unfall. Nein, das war geplant. Gott wusste, dass nur er das machen kann. Also hat er freiwillig seine Herrlichkeit aufgegeben und ist als Jesus zu uns auf diese Welt gekommen. Diesen Plan hat Gott auch nicht kurzfristig getroffen, nachdem Adam und Eva gesündigt hatten. Sie haben gesündigt, wir müssen schnell einen Plan ausdenken. Nein, er hatte diesen Plan schon, bevor er überhaupt damit angefangen hat, diese Erde zu schaffen, vor Grundlegung der Welt. Gott ist allwissend, das sehen wir in der Bibel vielfach. Er kannte schon jeden von uns, bevor er diese Welt gemacht hat. Er wusste, dass sich Adam und Eva von ihm abwenden werden. Er wusste, dass alle Menschen danach ihn verwerfen werden. Aber trotzdem hat er uns aus Liebe geschaffen. Um uns dennoch die Möglichkeit für ewiges Leben zu schenken, hatte er von Anfang an den Plan, als Jesus auf diese Welt zu kommen, um sich von seinen eigenen Geschöpfen töten zu lassen, um sein Blut zu vergießen, um für uns als perfekter Ersatz die Strafe der Sünde zu bezahlen. Und darin hat er auch die unvollkommenen Tieropfer, die die Juden bis dahin bringen mussten, zur Vollkommenheit gebracht und abbezahlt. Und genau deswegen, wegen dieser Gnadentat, feiern wir auch heute das Abendmahl. Damit erinnern wir uns regelmäßig an diese unendliche Gnade. Das Brot als Erinnerung für seinen Leib, seinen Körper, den er für uns gegeben hat. Der Wein bzw. Saft als Erinnerung für sein Blut, das er für unsere Rettung vergossen hat. Das ist Liebe. Jedoch bekommen wir diese Rettung aus der Strafe nicht automatisch. Es ist noch ein kleiner Schritt notwendig. Mehr dazu kommt noch später, jetzt aber erstmal ein etwas anderes Thema, das aber ebenso wichtig ist. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass Gott diesen Rettungsplan schon hatte, bevor er diese Welt überhaupt geschaffen hat. Und das sehen wir in der Bibel auch immer wieder, mal abgesehen von den Versen, wo das direkt steht. Die gesamten 4000 Jahre von der Schöpfung bis Jesu Geburt sind voll von Prophezeiungen und Zeichen, die auf Jesus hindeuten. Ein Beispiel dazu, das das bestätigt, sehen wir in Lukas 24 im Vers 27. Dort spricht Jesus nach seiner Auferstehung mit zwei Personen und erklärt ihnen das Evangelium. Und von Mose und von allen Propheten anfangend, erklärt er ihnen in allen Schriften das, was ihnen betraf. Das gesamte Alte Testament, also der Teil der Bibel vor Jesu Geburt, ist voll von ihm. Eine spezielle Sache möchte ich das einmal herausgreifen, die so wunderbar von Jesus und seinem Werk und dem Himmel zeugt. Und das ist die Stiftshütte. Die Stiftshütte, was hat die denn jetzt damit zu tun? Vielleicht erstmal eine kurze Erklärung, falls jemand nicht weiß, wovon ich gerade spreche oder sich mit dem Thema nicht so gut auskennt. Das Volk Israel lebte eine Zeit lang in Ägypten. Dazu gibt es eine lange Vorgeschichte. Irgendwann schließlich hat Gott sie aus Ägypten wieder rausgeführt, in einer jahrzehntelangen Wanderung in das Land Kanaan, wo sie dann schließlich angefangen haben zu leben und wo auch die Nation, der Staat Israel auch heute noch ist. Während dieser Wanderung hatte das Volk eine längere Pause am Berg Sinai. Das ist also irgendwo zwischen Israel und Ägypten. Ja, und dort hat Gott dem Volk die 10 Gebote gegeben, zum Beispiel, und hat mit ihnen ein Bündnis geschlossen, Auf diesem Bündnis basierte dann letztendlich das Judentum, mehr oder weniger. Und dort in der Wüste haben die Israeliten auch den ersten mobilen Tempel nach Gottes Anleitung errichtet, die sogenannte Stiftshütte. Also kurz gefasst, die Stiftshütte ist ein mobiler Tempel. Aber eben nicht nur das, sie ist nicht nur einfach nur ein mobiler Tempel, sie ist viel mehr. Die Stiftshütte ist auch eine Prophezeiung auf Jesus, seinen Tod am Kreuz und unsere Erlösung. Dazu lasst mich aber die Stiftshütte erklären, weil da fehlen nämlich noch ein paar Sachen auf der Grafik in der Präsentation. Grundsätzlich war die Stiftshütte erstmal ein rechteckiges Gelände. Das ist übrigens nicht maßstabsgetreu, also nicht verwirren lassen. Auf diesem Gelände stand ein großes Zelt. Und ja, vorne im Gelände, also in der Präsentation unten, war der Eingang. Als nächstes befand sich auf dem Außengelände der Brandopferaltar. Und dann kam ein Waschbecken. Also auf dem Brandopferaltar wurden die Tieropfer durchgeführt, von denen ich schon gesprochen habe. Und an dem Waschbecken mussten sich die Priester die Hände und Füße waschen, bevor sie in das Zelt eintreten durften. Das Zelt ist zweigeteilt gewesen. Der vordere Teil heißt das Heilige. Dort durften nur die Priester rein und sonst keiner. Dort befand sich rechts ein Tisch mit 12 Broten, der Schaubrotetisch. Die durften nicht gegessen werden und wurden einmal die Woche erneuert. Also waren Fladenbrote, aber ich denke mal, das kann man erkennen. Links im Zelt stand ein 7-armiger Leuchter mit 7 Öllampen drauf. Gegenüber vom Zelteingang, also kurz vor dem hinteren Teil, stand schließlich eine Schale mit Räucherwerk, der Räucheraltar. Der hintere Teil des Zeltes, also oben, ist das Allerheiligste. Hier stand die Bundeslade, die unter anderem die beiden Gesetzestafeln mit den 10 Geboten enthielt oder enthält. Hier war Gott anwesend, höchstpersönlich. Dort durfte auch ausschließlich der hohe Priester rein und das auch nur einmal im Jahr zum Versöhnungstag. Und dieser Aufbau ist kein Zufall. Gott hat Mose persönliche Anweisungen gegeben, wie alles aussehen musste. Vom Grundriss hin bis zu jedem einzelnen Material, wo was stehen musste, wo die Materialien herbekommen und das alles, hat Gott alles detailliert vorgegeben. Den Anfang davon lesen wir in 2. Mose 25, Vers 8 und 9. Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Nach allem, was ich dir zeige, dem Urbild der Wohnung und dem Urbild all ihrer Geräte, danach sollt ihr es machen. Die Stiftshütte wurde nach einem Urbild, einem Vorbild gebaut. Was genau das ist, werden wir später noch sehen. Also so viel schon mal, das Vorbild kommt aus dem Himmel. So, was hat das jetzt mit Jesus zu tun? Die Stiftshütte ist ja der Ort gewesen, an dem Gott persönlich anwesend war im Allerheiligsten. Gehen wir jetzt diese 7 Stationen der Stiftshütte noch einmal durch. Die erste Station ist der Eingang zu der Stiftshütte. Und in Johannes 14, Vers 6 lesen wir, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. So wie der Eingang der Stiftshütte damals der einzige Weg war, um in die Gegenwart Gottes zu kommen, im Allheiligsten, ist Jesus für uns heute der einzige Weg zum Vater. Er ermöglicht uns die Erlösung. Die zweite Station ist der Brandopferaltar. Dort wurden ja die Tiere wegen der Sünde geopfert. In Johannes 1, Vers 29 lesen wir über Jesus, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Jesus hat sich als Lamm Gottes, ja, Jesus war das ultimative Opferlamm, das für unsere Sünden geopfert wurde und uns die Erlösung ermöglicht hat. Die dritte Station ist das Waschbecken. Und dazu lesen wir in 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Jesus reinigt uns von unserer Schuld. Er wäscht uns die Sünde ab, wenn wir Buße tun. Dadurch ermöglicht er uns die Erlösung. Die vierte Station ist der Schaubrottisch. Und in Johannes 6, Vers 35 lesen wir, Jesus sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Jesus ist das Brot des Lebens. Er allein schenkt Leben in Ewigkeit, die Erlösung. Und dann der 7-armige Leuchter als 5. Station. Und dazu Johannes 8, Vers 12. Jesus redete nun wieder zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Jesus ist unser Licht der Finsternis in der Sünde. So ermöglicht er uns die Erlösung. Und die sechste Station ist der Räucheraltar. Und dazu lesen wir uns Offenbarung 8, Vers 4. Und der Rauch des Räucherwerks stieg mit den Gebeten der Heiligen auf aus der Hand des Engels vor Gott. Unsere Gebete zu Gott sind wie ein Räucherwerk für ihn. Unsere Gebete, die wir in vollkommenem Glauben zu ihm sprechen, wie ihn nur Jesus ermöglicht. Und die siebte Station schließlich ist die Bundeslade, dort, wo Gott anwesend war. Dazu lesen wir aus Hebräer 10, Vers 12. Dieser aber, Jesus, ist ein Schlachtopfer, hat ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht und sich für immer gesetzt zur Rechten Gottes. Jesus sitzt zur Rechten Gottes und herrscht mit ihm in Ewigkeit. Ja, wir haben gerade gesehen, dass sich jeder Gegenstand der Stiftshütte im Endeffekt auf Jesus bezieht. Und als wäre das noch nicht genug, lass uns mal sehen, wie die Gerätschaften angeordnet sind. Achtet auf die Präsentation. Die sind nämlich in einer Kreuzform angeordnet. Hierin erkennen wir wieder den vollkommenen Plan Gottes zu unserer Rettung. Die Stiftshütte und der priesterliche Dienst bei den Juden waren ein vorausschauendes Abbild des vollkommenen Opfers von Jesus. Quasi ein Schatten, den Jesus vorausgeworfen hat. Ja, aber wie werde ich jetzt ganz persönlich dadurch errettet? Passiert das dann ganz automatisch oder muss ich dafür noch etwas tun? Damit kommen wir nämlich jetzt zu dieser Frage, die ich ganz am Anfang gestellt habe. Werden wir von Gott auserwählt und nur die Auserwählten können errettet werden? Oder können wir uns selbst entscheiden? Ich habe ja schon angekündigt, dass die Antwort in der Mitte liegt. Zuerst möchte ich eine Stelle lesen, die von der Erwählung spricht. Aus Epheser 1, Vers 3 bis 5. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm sind in Liebe. Und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens. Hier steht eindeutig, dass Gott Menschen auserwählt. Er hat schon vor Grundlegung der Welt, also bevor er diese Welt geschaffen hat, die Menschen auserwählt, die später seine Kinder sein werden und das ewige Leben haben werden. Und Römer 3, Vers 10 und 11, den ich vorhin auch schon mal gelesen habe, unterstreicht das nochmal. Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der Gott sucht. Das ist recht eindeutig. Wenn keiner nach Gott sucht und nach ihm fragt, wie sollte dann auch überhaupt jemand von sich aus zu ihm kommen? Es gibt noch weitere Stellen, die das unterstreichen. Also ich würde sagen, dass Erwählung außer Frage steht. Wir dürfen uns also nicht fragen, ob wir auserwählt sind, sondern wir müssen uns vielmehr fragen, wer auserwählt ist. Denn das macht Gott nicht einfach willkürlich nach seiner Laune. Gott hat uns damit eingebunden. Und zur Bestätigung lese ich einmal Apostelgeschichte 2, Vers 37 und 38. Als sie aber das hörten, von einer vorangegangenen Predigt, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln: Was sollen wir tun, Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen: Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Hier sehen wir eindeutig, dass wir uns entscheiden können. Wenn wir Buße tun und unsere Sünden vor Gott bringen und ihn annehmen, dann werden wir gerettet. Aber es ist ja auch so, dass wir von uns aus niemals nach Gott fragen würden. Habe ich gerade auch vorgelesen. Die Sünde in uns hindert uns aktiv daran. In der Apostelgeschichte hier lesen wir jedoch, dass die Menschen sich dazu entscheiden sollen. Die haben nach Gott gefragt. Die haben gefragt, wie sie das ewige Leben oder wie sie gerettet werden. Es hat sie getroffen und sie haben gefragt, wie sie errettet werden können. Und diesen Wunsch, der kommt nicht von alleine. Diesen Wunsch legt uns der Heilige Geist ins Herz. Noch bevor wir uns bekehren, wirkt der Heilige Geist in uns und lässt uns nach Gott fragen. Und da versichert uns die Bibel, dass er das bei jedem Menschen macht. Niemand hat eine Ausrede. Römer 1, Vers 20. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung sind. Jedem offenbart sich Gott. Sei es durch eine Predigt, durch das Handeln eines Menschen oder durch die Natur oder wie sonst auch. Gott hat viele Möglichkeiten. Ja, das macht er, indem er uns durch den Heiligen Geist die Augen öffnet, weil wir selbst dazu nicht in der Lage wären durch die Sünde. Ohne das, ja, wären wir nicht in der Lage. Ohne den Heiligen Geist wäre die beste Predigt nichtig. Aber in der Stelle gerade sehen wir auch, dass wir eine Wahl haben. Trotz dessen können wir uns immer noch frei entscheiden, was wir möchten. Hat Gott jetzt also jeden auserwählt? Nein, das ist damit nicht gemeint. Es ist ja so, dass wir Buße tun müssen. Wir müssen erkennen, dass wir Sünder sind, diese Sünde wahrhaftig bereuen und vor Gott bringen. Und da ist der Knackpunkt. Manchmal reden wir Christen so über die Bekehrung, als wäre das ein Automat. Wir werfen Buße oben rein und unten kommt ein Päckchen ewiges Leben raus. Aber nein, so ist das nicht. Gott ist kein Automat. Gott ist nicht verpflichtet, uns zu retten. Aber er hat es freiwillig versprochen. Wenn wir uns wahrhaftig zu ihm bekehren, dann hat er uns versprochen, dass er uns freiwillig und aus Gnade das ewige Leben schenkt. Und darin liegt auch die Sache mit der Erwählung. Er hat in seiner Allwissenheit, er kennt jeden, er weiß alles, er kennt von jedem das gesamte Leben. In seiner Allwissenheit hat er diejenigen zum ewigen Leben erwählt, die sich wahrhaftig zu ihm bekehren werden. Ja, Gott kennt das gesamte Leben eines Menschen, nicht nur den Zeitpunkt der Bekehrung. Und wenn er sieht, dass sich jemand mit ganzem Herzen, mit ganzer Kraft und mit seinem ganzen Denken zu ihm bekehrt, dann hat er ihm vor Grundlegung der Welt die Erlösung geschenkt. Und damit ist übrigens auch die vielgestellte Frage beantwortet, ob man die Errettung wieder verlieren kann. Die Antwort ist jetzt ganz einfach. Wenn ich von Gott zum ewigen Leben erwählt wurde, dann ist das so. Gott macht keine Fehler, er entscheidet sich nicht einfach um. Wenn Gott sagt, der hat sich wahrhaftig bekehrt und den erwähle ich, dann ist das so. Und ja, ich kenne die Bibelstellen, die immer dagegen verwendet werden. Ich habe diese früher selbst immer verwendet, weil ich früher selbst was anderes geglaubt habe. Aber diese Stellen, die sprechen dem gar nicht entgegen. Mit der richtigen Auslegung fassen die perfekt zusammen. Aus zeitlichen Gründen möchte ich das jetzt nicht noch näher erläutern, weil wir schon sehr weit fortgeschritten sind in der Zeit. Denn ich möchte jetzt auch zum Ende kommen. Ich habe heute sehr viel geredet. Ich habe erklärt, warum wir überhaupt die Erlösung brauchen. Durch die Sünde sind wir von Gott getrennt und dadurch können wir nur das ewige Verderben erlangen. Allerdings hatte Gott schon von Anfang an einen Plan zur Errettung. Gott hatte diesen Plan schon durch die gesamte Zeit des Alten Testaments angekündigt. Dieser Plan bestand darin, dass er selbst in Jesus auf diese Welt gekommen ist und sich von seinen Geschöpfen hat hinrichten lassen. Nachdem er wieder auferstanden ist, hatte er den Tod besiegt und die Strafe für die gesamte Sünde der Welt bezahlt. Und uns schenkt er nun durch den Heiligen Geist die Möglichkeit, sich zu ihm zur Buße zu bekehren. Und jeden, der sich wahrhaftig zu bekehrt, hat er versprochen, dass er ihn bereits vor Erschaffung der Welt zum ewigen Leben erwählt hat. Wenn du dich noch nicht für ein Leben mit Jesus entschieden hast, dann ist noch immer Zeit dafür. Aber schieb es nicht auf. Komm zu Jesus und zum ewigen Leben. Aber vielleicht bist du dir auch gar nicht sicher, ob du bereits zu Jesus gehörst oder nicht. Aber wenn du dir diese Frage stellst, dann ist schon der erste Schritt getan, denn der Heilige Geist hat dir diese Erkenntnis geschenkt. Und diese Frage. Wenn du wirklich mit Gott leben willst und ihm dein Leben geben möchtest, und das gilt jetzt für alle, dann sage ihm das einfach. Bete zu ihm, bete zu Jesus. Tue Buße, leg ihm deine Sünden hin und bitte ihn um Vergebung. So einfach ist das. Und wenn du dazu noch Fragen hast, dann steht dir unsere Gemeindeleitung gerne zur Verfügung. Ich möchte mit Johannes 3, Vers 16 schließen. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Amen.